Almuts Pausentee, der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Woche Almuts Pausentee. Roman, ich freue mich, dass auch du wieder am Start bist.
Ja, wie soll es anders sein, Herr Almut?
Ey, man weiß nie, es gibt immer mal verletzungsbedingte Ausfälle oder so. Ich bin froh, dass das bei uns bis jetzt so noch nicht passiert ist, aber man sieht es ja bei
krankheitsbedingt ist auch keiner ausgefallen bisher.
Nee, wir haben uns da durchgekämpft. Gut dabei. Jetzt ist auch der Frühling da. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass es sich hält.
Ja, ich bin erstmal froh, dass du wieder gesund bist und jetzt hier wieder voll angreifen kannst. Wie emotional mitgenommen bist du von diesem Champions League Doppelpack, also mit deutschen Teams, Dienstag, Mittwoch?
Doppelpack hört sich so positiv an. Du meinst Doppel aus?
Doppel aus, ja. Doppelpack, Drama, mal mehr, mal weniger.
Also grundsätzlich war ich erstmal nach eigentlich den Hinspielen, jetzt von den Rückspielen begeistert, dass es dann in vielen Begegnungen nochmal so spannend geworden ist im Gesamtergebnis. Weil wenn dann auch Borussia Dortmund mit so einer 0-4-Hypothek ins Rückspiel und dann zu Hause geht, dann denkt man, naja, da muss es schon irgendwie an ein Wunder grenzen. Und dann haben sie halt gleich losgelegt wie die Feuerwehr und sofort diese Euphorie und Hoffnung im Fach. Das war ja einfach positiv und toll, dann auch am Endgerät zu sitzen und das zu verfolgen. Ja, und dann sind sie gefühlt selber auch an sich gescheitert, weil sie einfach ihre Dinger nicht reingemacht haben. Und nachher war es ja bei den Bayern so ein bisschen ähnlich. Man hat ja selbst bis zu den letzten Sekunden noch gezittert, dass vielleicht dann auch noch der Müller das entscheidende Tor macht, um in die Verlängerung zu kommen.
Ausgerechnet der Sommer verhindert den Traum Sommer für Müller am Ende seiner Bayernzeit.
Eieiei, diese Wortspiele.
Ja.
Ja, nee, also für Sommer könnte es ja dann noch fast ein
für
finales Syndrom
sein. Ja, so ein halbes Finale darum, was ich zum BVB noch sagen wollte, an sich selbst gescheitert. Hat, glaube ich, Niklas Süle danach irgendwie auch gesagt im Interview nach dem Motto, ja, seitdem ich beim BVB spiele, habe ich nie erlebt oder selten, dass wir so füreinander einstehen von erster Elf bis Bank. Er rätselte auch selber, warum man das in der Bundesliga nicht jede Woche sieht. Auch da scheitern sie ja regelmäßig Woche für Woche offenbar an sich selbst. Keine Ahnung warum.
Ja, also so eine Aussage ist irgendwie auch bitter. Also ist ja schön, dass er dieses Gefühl auf dem Platz hatte, aber wenn du diese Aussage triffst, wir haben das sonst nicht. Ja, irgendwie ist das doch die Grundlage in einem Teamsport, dass man füreinander einsteht und füreinander kämpft und sich aufeinander verlassen kann. Ja, da merkt man dann vielleicht auch, wie tiefgreifend manche Probleme in einer Mannschaft sind.
Das
oder?
Ist genau das
Problem.
Ist das
jetzt zu hoch gegriffen?
Nö, das ist genau das Problem. Wenn er dann eben sagt, er weiß nicht, warum sie nicht immer an dieses Maximum kommen und Waldemar Anton spricht davon, das sei jetzt irgendwie so ein bisschen die Marschroute, in die Richtung müsste es eigentlich gehen. Das sollte so ein bisschen der Maßstab, ich glaube, das war das Wort, was er genommen hat, verwendet hat, sein. Ja, genau, das ist der Maßstab. Es sollte der Maßstab für jede Mannschaft immer sein und diese Leistung Woche für Woche abzurufen mit kleinen Ausrutschern nach oben, nach unten. Aber ja, ich bin überrascht, dass sie das geschafft haben, dass Hansi Flick zum ersten Mal in seiner Trainerlaufbahn überhaupt gegen BVB verloren hat, dass sie nah dran waren und sich dann, wie du sagst, selber geschlagen haben, im wahrsten Sinne mit diesem Eigentor von Benze Baini, trotzdem noch irgendwie ein bisschen Hoffnung bis zum Schluss hatten. Gibt's da eine Anekdote von dir zu so einem Champions League-Abend der gemischten Gefühle oder was anderes? Was haben wir im Petto heute, Almut?
Oh, ich habe tatsächlich was anderes. Ich habe mir mal so ein bisschen ein Thema ausgesucht, was schon international ist und was auch sowohl in der Champions League der Frauen als auch der Männer schon häufiger aufgeploppt ist, aber tatsächlich jetzt das erste Mal, sagen wir, nicht nur bemeckert wird, sondern es auch nach einer, naja, Strafe oder Lösung gesucht wird. Also ich habe das auch erlebt, dass du in der Kabine sitzt und Taktikbesprechungen oder ähnliches hast und dann kommt das Trainerteam mit dem Wunsch auf einem zu, auf die Torwartposition von wegen, naja, wenn es im Spiel mal nicht so läuft, dann machen wir dies Zeichen aus und dann musst du halt eine Verletzung vortäuschen, damit wir die Mannschaft neu einstellen können. Und ich fand das schon immer ziemlich bescheiden, weil du auch, naja, voraussetzt, dass so ein Torwart gute schauspielerische Fähigkeiten hat. Damit es nicht auffällt, müssten ja eigentlich auch die Spieler und Spielerinnen auf dem Platz dann schauspielerische Fähigkeiten haben. Das heißt, dass sie nicht sofort zur Seitenlinie laufen, wenn das Spiel unterbrochen ist, sondern vielleicht erstmal so, oh, guck mal, unsere Torhüterin liegt am Boden. Vielleicht sollten wir jetzt rausgehen und was trinken und die Pause nutzen.
Sehr
das passiert viel ja dann auch nicht, sondern
offenbar
ist es ja schon
an der Schauspielfront.
Es ist ja auch immer sehr offensichtlich und ich habe es halt mal gemacht in einem Spiel, um es auch mal auszuprobieren, weil natürlich das Trainerteam dafür war und auch Spielerinnen in dem Sinne nicht abgeneigt, sondern sie halt was Positives davon gesehen haben. Und nach diesem Mal habe ich dann auch gesagt, es tut mir leid, ihr könnt euch sonst was ausdenken, aber ihr müsst uns eine andere Torhüterin ins Tor stellen. Ich mache das nicht mit. Ich finde es so beschämend, dass ich eine Regel ausreize, worüber ich mich selber als Gegenüber aufregen würde, dass es unfair und respektlos ist. Und da sage ich auch, wenn du als Trainerteam eigentlich deine Mannschaft nicht gut genug eingestellt hast, um mit ausgemachten Zeichen auch während eines laufenden Spiels taktische Veränderungen vornehmen zu können, um vielleicht die Defensive oder zu stabilisieren oder auch in der Offensive einen neuen Impuls zu geben, dann darfst du nicht die Torwartposition darunter leiden lassen, dass sie dafür verantwortlich gemacht wird und sich zum Affen macht, finde ich so ein bisschen. Und deswegen, also ich habe das dann abgelehnt, wurde dann auch verstanden, sonst hätte es ja jemand anders machen müssen. Und ich verstehe auch die Diskussion, die jetzt aufgekommen ist. Also die Diskussion, das können wir jetzt ja auch, oder kann ich jetzt auch mal auflösen.
Ich kann sagen, jetzt können wir auflösen.
Mitch Kniert, der jetzt vom DFB-Kontrollausschuss sozusagen um eine Stellungnahme gebeten wurde, weil er offen zugegeben hat nach dem Drittligaspiel Viktoria Köln gegen Arminia Bielefeld, wo auch Bielefeld dann 2-0 gewonnen hat, zugegeben hat, ja, dass er dem Torhüter ein Zeichen gegeben hat, er möchte sich bitte hinlegen, sie bräuchten eine taktische Pause und dass er das schon häufiger ausgereizt hat. Sowas ist auch schon offensichtlich vorgekommen beim Spiel von Arminia Bielefeld gegen Saarbrücken im März. Auch da ist der Torhüter ohne Einwirkung vom Gegenspieler zu Boden gegangen und ja, der Torhüter hat sich zwar nach dem Spiel noch rausgeredet, hat gesagt, naja, es kann ja mal passieren, dass man irgendwie was hat. Es sind ja auch viele Spiele in der Saison und der Trainer war da sehr, sehr offen und hat auch davon gesprochen, naja, uns wird auch im Handspiel immer suggeriert, es gibt ja eine Grauzone, also man könnte da so oder so entscheiden. Und er sagt, naja, in dem Fall gibt es für mich auch eine Grauzone. Es ist so, dass der Torhüter auch das Recht hat, sich behandeln zu lassen, was ja auch in gewisser Weise stimmt. Ja, aber es ist halt auch irgendwie nicht schön, oder?
Nee. Schönes anders, würde man sagen. Ich habe gerade auch so ein bisschen, also ich habe diese Diskussion mitbekommen, diese Szenen mitbekommen, auch die Kommentare der Journalisten vor Ort, also die auch die Arminia länger begleiten. Als allererstes sage ich mal so, ausgerechnet Arminia Bielefeld, dass das bei Saarbrücken schon mal vorgefallen ist im Duell mit Saarbrücken. Das zum Beispiel hat sich irgendwie außerhalb meiner Wahrnehmung abgespielt. Und jetzt gerade ist die Arminia natürlich mit dem sensationellen Pokaleinzug, ja, hat eine Welle der Begeisterung, glaube ich, in Fußball-Deutschland ausgelöst und auch eine Welle der Sympathie und ist damit eigentlich relativ weit vorgestoßen wieder in der Wahrnehmung aller Fußballfans und zwar äußerst positiv. Und dass dann das jetzt auch im Zuge dieses Spiels gegen Viktoria Köln aufkommt und diese Szene.
Man kann da ja auch noch ergänzen, dass der Trainer von Viktoria Köln infolgedessen, weil er sich auch über die Szene so aufgeregt hat und gesagt, das wäre unsportliches Verhalten, hat er ja auch eine rote Karte gekriegt. Also er ist auch dann vom Platz verwiesen worden, weil er aus der Coachingzone raus war und naja, tierisch aufgeregt, wie das halt immer so ist, wenn jemand eine Grauzone ausnutzt.
Ja, deswegen, also wir haben es gesehen am Mittwochabend, das ist eine andere Szene, aber Stichwort Sportlichkeit und auch Trainer und was tun und was nicht tun. Man sieht dann, ich finde immer in so kleinen Szenen, in dem Fall ist das ja sogar eine größere Szene gewesen, aber man sieht es auch manchmal in den kleinen Szenen, dass so ein Simone Inzaghi dann tief in der Nachspielzeit den Ball seinem Balljungen zuwirft an der Auswechselbank. Und dann kommt, glaube ich, Josip Stanisic und will den Ball holen. Und Stichwort schnelle Balljungen haben wir gesehen bei Liverpool-Barca bei der Champions League und zuletzt bei Kimmich bei Italien-Deutschland. Der rückt den dann eben nicht schnell raus und dann schubst Stanisic diesen Balljungen um. Das ist so fehlgeleitete irgendwie Impulskontrolle. Das Wort, das ja unter Friedrich Merz ganz besonders groß geworden ist. Also in solchen Fällen, ne, und dann in dem Fall des Trainers, der dann, wie gesagt, sich echauffiert und auch irgendwie eingreift ins Spiel und aber in dem Fall zu Recht, Stichwort Grauzone, aber auch eigentlich zu Recht sagt, bemängelt, was machen die anderen, das ist halt doch unsportlich, kriegt dann die rote Karte. Und um auf deine Frage einzugehen, was machen wir damit, ist unschön, ja, es gibt nun mal schlicht keine Auszeiten, es gibt mal eine Trinkpause im Sommer, es gibt eine Halbzeit und es gibt, wenn es mal eine Verletzungsunterbrechung gibt, dann gibt es eben mal die Möglichkeit, nochmal mit der Mannschaft zu sprechen, ansonsten eben mit Einzelnen was reinzurufen, was reinzucoachen. Das ist ja im Fußball auch über das ganze Feld irgendwie möglich, wenn auch schwieriger als in anderen Mannschaftssportarten, in denen es dann halt sowas wie Auszeiten gibt. Eishockey, Volleyball, you name it. Und wenn du dann eben das so ausdehnst, dann begehst du so ein bisschen einen Verrat an der sportlichen Fairness. So, Punkt.
also die Diskussion ist ja nicht neu. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen durchgeguckt und gerade auch in England ist es mal jetzt wieder aufgeploppt vor einem guten Monat bei Bolton Wanderers gegen Leyton Orient, dass das halt auch bemängelt wurde. Auch Frank Lampard hatte sich im Dezember 24 geäußert, als Coventry gegen Hull City gespielt hat und es da halt zu offensichtlichen Sachen kam. Und natürlich habe ich das auch in meiner Karriere erlebt gerade, also ich könnte jetzt auch Torhüterinnen aufzählen, die dafür prädestiniert sind, aber was jetzt ja passiert ist, dass der Trainer, also es hat sich eine beteiligte Person offiziell dazu bekannt. Ansonsten wird das ja in Interviews eher von der gegnerischen Mannschaft thematisiert, aber die eigentlich verantwortlichen Personen oder beteiligten Personen bejahen es ja nicht. Und auf der einen Seite finde ich das irgendwie cool, dass der Kniat so damit umgeht. Auf der anderen Seite ist das ja auch jetzt ein bisschen dumm und dann ist ja auch der vielleicht die Folge, dass der DFB-Ermittlungsausschuss zum Tragen kommt, auch folgerichtig. Aber ich bin auch gespannt, was das dann für Auswirkungen haben wird, beziehungsweise überhaupt haben könnte. Weil dieses Thema gibt es ja auf der ganzen Welt. Das gibt es in der amerikanischen Liga, in der englischen, in der deutschen, wo auch immer.
Da bin ich jetzt schlichtweg nicht in dem Fall gerichtsfest sozusagen, also oder sportgerichtsfest.
Nein, also das kann man jetzt auch nicht voraussehen, aber es wird ja jetzt ja ein Präzedenzfall geschaffen. Genau. Entweder sagen sie halt, wir können da nichts machen, ist halt eine Grauzone, dann wird es einfach weitergemacht und dann müssen das die Leute ja auch nicht mehr verstecken. Oder es passiert jetzt, dass, sagen wir mal, dem Verein Punkte aberkannt werden, dass man gesagt wird, ja, es wurde sich unsportlich verhalten, von daher sprechen wir jetzt Viktoria Köln am grünen Tisch die Punkte zu oder es gibt eine große Geldstrafe für einen Verein oder was auch immer. Also da bin ich dann auch gespannt. Und man kann ja eigentlich auch, dadurch, dass es ja vom Trainerteam angewiesen ist, kannst du jetzt ja nicht den Torhüter nachträglich sperren für ein Spiel.
Also das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Also du kannst jetzt quasi nicht Einzelpersonen. Also ich bin grundsätzlich, jetzt sind wir wieder im ganz großen Feld von Themen wie Gewalt auf den Rängen. Du lachst schon, aber du weißt, ne, also ich bin kein Fan von so Kollektivstrafen, also dass man jetzt eben sagt, das ist jetzt für alle sind irgendwie straffällig geworden, aber genauso in dem Fall kann man nicht sagen, aber der Torwart lag da, der hat das ausgeführt, der hat das umgesetzt, der hätte ja einfach sagen können, wie Almut Schuld, dann macht's halt wer anders, so wie du es gerade eben in deiner Anekdote gesagt hast. Auf der anderen Seite, ich habe eben noch mal so ein bisschen über diese rote Karte gerade nachgedacht, während du das ausgeführt hast, dass Olaf Janssen, der Trainer von Viktoria Köln, gesagt hat, durch mich ist es ja quasi erst aufgefallen, also weil ich mich echauffiert habe und diese rote Karte quasi riskiert und bekommen habe, dadurch ist ja dieses ganze Thema, also ich habe ja darauf quasi aktiv aufmerksam gemacht. So, jetzt hast du also quasi den Fall eines Bestraften, der eigentlich eine Strafe erst offenbar gemacht hat, der jetzt erstmal derjenige ist, der die rote Karte bekommen hat, so wird die jetzt erstmal im ersten Schritt sozusagen aufgelöst, weil wir sagen, naja, du hast ja eigentlich quasi bei der Vereitelung einer, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen, fußballerischen Straftat, ja eigentlich quasi unterstützend gewirkt, das heißt, die rote ist schon mal weg. So, und als nächstes dann ist mit Kniat, ist es das Trainerteam, ist es der ganze Verein, also Punktabzüge und ähnliches, kann ich mir jetzt beim besten Willen, also kann ich mir wirklich beim besten Willen schlicht nicht vorstellen, ohne juristisch das Ding festmachen zu können, argumentativ, kann ich mir nicht vorstellen. Es wird sicherlich in irgendeiner Form eine Strafe geben. Vielleicht muss der Trainer mit Kniat zwei Spiele von der Tribüne aus coachen. Ja, dann wirft er sonst einen Tennisball, um das Spiel kurz zu unterbrechen.
Ja, aber ich finde das Thema halt wirklich ernst, weil es Ausmaße annimmt, die dann ja nicht mehr zu kontrollieren sind. Ich habe auch schon länger darüber nachgedacht, also schon eigentlich seit dem Zeitpunkt, wo ich mich dessen verweigert habe, wie man es lösen kann. Und es gibt ja schon seit längerem die Erweiterung der Regel, dass ein Spieler das Spielfeld nicht verlassen muss, wenn das Foul eine gelbe Karte für einen Gegenspieler zur Folge hatte. Und warum, also dann ist es ja auch klar, dass man eine Behandlungspause in dem Sinne braucht. Aber dann könnte man doch auch sagen, wenn der Torhüter oder Torhüterin eine Behandlung braucht, müsste dann halt ein anderer Feldspieler, der ausgewählt wird, das Spielfeld verlassen. Und dann hätte man ja trotzdem keinen Vorteil von einer taktischen Pause, sondern man ist auf jeden Fall einer weniger. Und dann hätte man ja die normale Konsequenz. Und das wäre so ein bisschen mein Lösungsvorschlag. Natürlich ist es dann doof. Also es gibt ja auch wirklich Situationen, wo du, ja, nachweislich ist immer schwierig, aber wo vielleicht was passiert ist, also mit Gegnereinwirkung oder ähnlichen, vielleicht auch ein Zusammenprall mit dem Torhüter, wo du dann denken kannst, okay, diese Behandlungspause ist jetzt wirklich notwendig. Aber dann gilt halt das gleiche Recht für den Torhüter oder die Torhüterin wie bei den Feldspielern so weiter auch. Also ich finde dann das gar nicht so schlecht, weil du damit dieses taktische Mittel wegnimmst.
Also ich verstehe, dass man da jetzt über Lösungen nachdenkt. Ich finde es auch, find auch grundsätzlich nachvollziehbar, wie du das jetzt quasi angehst. Ich frage mich, ob das jetzt nicht... Also ich verstehe, dass das Thema so, wie es jetzt ist. Also ich habe mit Schneider gesagt, ich bin ja nicht unsportlich. Bin ich nicht. Also ich nutze die Grauzone für mich aus. Ist jetzt der Erste, der das, bei dem das so offenbar wird, zumindest im deutschen Profifußball, wo eindeutig ist, also wo es um ein ganz besonderes Zeitspiel und Unterbrechen des Spiels geht, um irgendwas durchzuziehen. Ich glaube, ob es für diesen Sonderfall jetzt tatsächlich eine Lösung so Passepartout-mäßig geben kann und muss, weiß ich gar nicht. Aber grundsätzlich, um das jetzt mal wieder auf die berühmte höhere Ebene zu heben, ist es ja grundsätzlich etwas, Stichwort, wie gehe ich mit Balljungen oder Spielern im Umfeld oder Verantwortlichen im Umfeld dieses Fußballspiels um oder auch untereinander auf dem Feld oder mit dem Schiedsrichter insgesamt das Thema Fair Play. Das ist ja alles unter dem großen Begriff Fair Play zu nehmen. Also wie gehen wir sportlich miteinander um? Weil da ist der Fußball, und ich nehme bewusst den Männerfußball, nicht den Frauenfußball, da hast du ja auch schon häufiger immer wieder das angemerkt und ich habe es jetzt auch mehrfach nochmal bewusst gesehen, seien es Fehlentscheidungen, seien es kleinere Zweikämpfe, seien es irgendwas, da ist der Frauenfußball dem Männerfußball schlichtweg voraus, was Fairplay angeht. Und deswegen sage ich, der Männerfußball von den Amateuren, von der vierten KK-Kreisklasse bis zur Bundesliga, bis zur Champions League, müssen wir, glaube ich, über den Umgang grundsätzlich reden, weil das sind anderen Sportarten und wie gesagt, auch wir sehen es bei den Frauen im Gegensatz zu den Männern, da sollte man sich dringend mal unterhalten, weil überall steht Fairplay drauf und dran. Und die UEFA und FIFA und alle Verbände verhalten sich ja auch, wie sie sich verhalten. Deswegen, also ich finde grundsätzlich, ausgehend von diesen Kleinigkeiten, für die man dann neue Regeln finden muss, müsste man, glaube ich, für den Gesamtumgang eigentlich mal einen Common Sense finden, um das wieder, weiß nicht, wie du das siehst, um das wieder etwas ja zu fairplayisieren.
Ja, grundsätzlich sehe ich das so. Es wäre sehr wünschenswert, wenn Fairplay wieder mehr im Vordergrund stehen würde. Aber da sind wir genau bei diesem Problem. Es ist halt sehr kapitalistisch. Es geht nun mal darum, ne, wer am meisten Geld einspielt, wer sich dann die besten Spieler leisten kann. Und dann ist es automatisch so, dass man versucht, Grauzonen auszunutzen und dass auch Trainer darauf gehen und auch die Leute darauf schulen. Es geht ja nicht nur um diese taktische Pause, sondern es heißt ja auch, ja, dann muss man halt mal das taktische Foul ziehen und die gelbe Karte mitnehmen. Das ist ja in dem Sinn auch eine Grauzone. Ich meine, wenn jetzt ein Spieler dich ausgespielt hat und an dir vorbeigeht, dann müsstest du auch sagen, Chapeau, lauf mal los, ich versuche dich nochmal einzuholen oder ein anderer Spieler kriegt es vielleicht hin, dich zu stellen, dann verhindern wir das Tor. Aber da ziehst du ja auch das taktische Foul und wirst irgendwie bestraft.
Ja, vor allem ein Foul ziehen ist ja, glaube ich, ein Begriff, der ursprünglich aus dem Basketball kommt. Meines Wissens. Ja. Also, es ist eine Sportart, die ursprünglich, natürlich hat sich das auch gewandelt und ich glaube, es ist auch Quatsch, das so pauschal zu sagen. Ich verfolge das schlicht zu wenig. War jetzt vor kurzem mal bei Alba Berlin gegen Piräus bei einem Euroleague-Spiel. Das war sehr interessant. Berlin, da war ich einfach mal als Zuschauer mit dabei. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch in der Halle das zu sehen. Das ist ein Sport, der ursprünglich quasi körperlos war und immer körperlicher geworden ist und eigentlich auch noch Berührung sozusagen, da geht's hart zur Sache, aber grundsätzlich nicht dem Regelwerk entsprechend sind. Und da hieß es dann, ja, muss man faul ziehen, also irgendwie eine Berührung dann entsprechend. Das gehörte, glaube ich, da schlichtweg dazu. Und es gibt schon viele, die sich darüber echauffiert haben und gesagt haben, nö, also ein faul ziehen. Ich glaube, Christian Streich war es vor kurzem noch, der gesagt hat, also vor kurzem heißt, als er noch aktiv war, aber relativ am Ende der Zeit. Also
faul, in der letzten Saison vielleicht.
Ja, genau, am Ende seiner Zeit in Frage gesagt, ein faul ziehen, sorry, das wir sprechen über einen Kontakt, hat er sich mehrfach, glaube ich, sogar drüber aufgeregt. Also das sind genau diese Dinge, wo kommen wir da hin, also mit solchen Aktionen.
Ja, oder auch diese typischen, sagen wir mal, Notbremsen, wo du genau weißt, es läuft jemand alleine aufs Tor zu, ah, okay, dann stoppe ich den am besten jetzt noch vorm Strafraum, weil es 5 Minuten vor Schluss ist und ich unbedingt gewinnen möchte. Und dann nehme ich halt die rote Karte in Kauf und dann wird noch von anderen Mitspielern oder so applaudiert, weil ich mich geopfert habe, dass dieses Spiel vielleicht dann einfach 1-0 für meine Mannschaft ausgeht. Und da sind wir halt wirklich bei dem Punkt von Fairplay. Aber da gibt es immerhin halt eine Strafe. Und für das dann Ausnutzen von dieser Torhüter-Grauzone gibt es halt gar nichts. Fußball hat ja da immer nachgebessert. Könnte man das jetzt ja vielleicht auch noch tun.
Absolut. Es ist ja so, dass Mitch Kniert ja jetzt sozusagen eine Stellungnahme abgeben musste und dass er ja jetzt vor dieser Sportgerichtsbarkeit irgendwie steht. Deswegen vermeintlich schließe ich das jetzt daraus. Es ist ja auch vom DFB noch nichts geäußert worden, um welche Strafe es geht etc. Vermeintlich geht es ja wirklich darum, dass der Trainer jetzt stellvertretend für das Trainerteam und stellvertretend eben auch für seine Mannschaft eine Strafe ereilt. Vielleicht auch den Club, aber vermutlich dann eher mal ihn. Und das ist dann eben die Frage, reicht es aus? Ist es quasi dann drakonisch genug? Das sind immer dann die Themen bei so einem Präzedenzfall, wie du richtig sagst. Da kann man noch nicht viel absehen. Aber, ja, kein Aber.
Kein Aber. Ja, ich meine, er wurde jetzt halt angeschrieben auch vom Kontrollausschuss, weil er ja einen Verstoß in dem Sinne oder einen Ausnutzen der Grauzone zugegeben hat.
Er hat es zugegeben, genau.
Hätte ja auch schon, also ich glaube, wenn der Gersken, der Torwart, das auch gemacht hätte in dem Interview, anstatt zu sagen, naja, man braucht halt ab und zu mal eine Behandlungspause, hätte er vielleicht auch ein Anschreiben vom DFB-Kontrollausschuss bekommen. Oder vielleicht bekommt er das ja im Nachgang auch noch, wenn die Aussage von Kniert da ist, um zu fragen, hat der Trainer dich wirklich dazu angestiftet oder wer hat dich dazu angestiftet und so weiter. Es ist ja einfach ein Verfahrensprozess und das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Tage dauern. Aber ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, weil es etwas Neues ist, dass das überhaupt ermittelt wird. Weil das habe ich noch nicht gesehen, also in keinem Land oder habe zumindest nicht davon gehört. Also wenn jemand von der Zuhörerschaft das schon mal gehört hat, dann bitte mal in die Kommentare schreiben, das wäre sehr interessant.
Ich habe es nur gesehen, dass auch die Frage aufgeworfen wurde, unsportlich oder Grauzone. Ich finde, das sind gar nicht die Gegensätze, um die es geht. Also habe ich in der Überschrift gelesen oder in einer Dachzeile. Also Grauzone ist ja eben fraglich, ist das noch erlaubt oder ist es unsportlich? Wenn es unsportlich ist, müsste es nicht erlaubt sein, dürfte es nicht erlaubt sein. Deswegen glaube ich, steht gar nicht dagegen, ist es unsportlich oder ist es eine Grauzone, weil das ist im Kern gar kein Gegensatz ist. Es geht darum, ist es noch sportlich oder schon unsportlich und damit zu bestrafen. Und das ist die Grauzone. Also auch da gehen die Begriffeketten auseinander. Man merkt, dass das, wie du schon sagst, zum ersten Mal so ein Thema ist, das dann auch, ich nenne es jetzt mal strafrechtlich, also sportgerichtsbarkeitsrechtlich sozusagen relevant werden könnte. Ja, da werden wir bestimmt nochmal in der nächsten Folge oder wann auch immer das aufkommt. Stichwort Feuerzeugwurf und Sportgerichtsbarkeit. Da kam jetzt ja auch raus, dass die warten, bis Union und Bochum nochmal gegeneinander gespielt haben, um danach erst Ende April zu entscheiden. Weil da haben wir ja auch,
länger
drüber gesprochen. Ja, ist Wahnsinn. Aber ich wollte nur sagen, auch das haben wir ja dann immer wieder aufgegriffen, werden wir in dem Fall sicherlich auch nochmal tun, der Vollständigkeit halber.
Dann können wir das dann nochmal auseinandernehmen. Und jetzt können wir unsere Hot Takes auseinandernehmen, oder?
Unbedingt, das machen wir auch. Diesmal
warst du ganz dicht dran.
Ja, diesmal habe ich diese 4 Tore im Topspiel, im Tipico-Topspiel bei Sky, weil ein richtiges Topspiel war es ja nicht, Dortmund-Bayern, vorhergesagt mit den 4 Toren, aber leider nur einer nach einem Standard oder im Kernsinne eigentlich auch noch ein paar Berührungen dazwischen, aber sagen wir mal ein Tor nach Standard von 4 war leider dann eins von 4 zu wenig. Und ja, bei dir, was sagst du?
Ja, also da hat ja zumindest dieses vermeintliche Topspiel mir in die Karten gespielt. Das ist das einzige Spiel, in dem es keine gelbe Karte gab. Aber ich habe dann doch mal durchgezählt und ich war am Samstagabend schon ernüchternd, war ich schon mehr oder minder drüber. Es ist ja auch noch die Diskussion, ob man eine gelb-rote Karte dann als zusätzliche gelbe oder nur als rote Karte zählt. Aber selbst auch ohne diesen beiden gelb-roten Karten, die Nebel und Woltemade eingesammelt haben, wären es 31 gewesen. Ich habe 23 bis 25 getippt, also knapp daneben.
Ich habe ja auch schon gesagt, es sind sehr wenige, weil wenn du von 9 Spielen ausgehst, 3 pro Spiel kannst du im Schnitt
rechnen. Ich bin halt von Bayern-Dortmund-Durchschnitt ausgegangen. Das ist halt auch mal Leute fair spielen.
Ja, okay, da sind wir wieder bei fair. Das ist ja eigentlich genau, der ist ja die perfekte Überleitung eigentlich gewesen von unsportlich oder nicht dazu, dass dein Hot-Take eigentlich gelbe Karten war. Eher relativ wenige im Schnitt, dann genau, trotz Woltemade und Nebel war das eh schon zu viel. Dann beginne ich jetzt mal auf eigene Faust mit meinem Tipp fürs Wochenende, mit meinem Hot-Take. Und zwar sind alle 3, die da unten drin hängen, Heidenheim, Bochum und Kiel, also die so richtig, richtig fett da unten drin hängen, haben ja schwierige Aufgaben vor sich. Kiel spielt auswärts in Leipzig, Bochum.
Jetzt bin ich richtig gespannt. Jetzt machst du mir, glaube ich, meinen Tipp kaputt. Aber
Bochum
okay.
In Bremen und Heidenheim gegen Bayern. Und ich sag, alle 3, die da unten drin stecken, schießen mindestens ein Tor. Alle.
Also Kiel auswärts ist eigentlich schon eine richtig gute Bank bei Tore schießen.
Das stimmt.
Und dann hast du Heidenheim zu Hause, naja, gegen die Bayern. Mhm. Und dann hast du...
Starke Werderaner gegen schwankende Bochumer.
Ja, Ist okay, ich nehme das mal so mit. Also ich wollte tatsächlich auch auf die Kellerkinder gehen.
Ja, gut,
gehen.
Super.
Und bei mir schließe ich noch den FC St. Pauli mit ein, also die untersten
okay.
vier. Und sage, diese vier Clubs holen mindestens 5 Punkte.
Ja, super. Das ist auch gut. Ich gehe auf die Tore, du gehst auf die Punkte. Und das schließt sich jetzt, das eine schließt das andere nicht aus. Kann auch ein paar 0-0s geben, dann hast du recht, aber ich nicht oder umgekehrt.
Naja, bei mir muss schon mindestens ein Team gewinnen.
Ein Sieg, ja, ein Sieg, stimmt.
Geht das nicht. Ein Sieg muss schon drin sein, aber das sehe ich kommen. Also es sind zwar schwierige Spiele. Ich meine,
gegen
die
Top 4,
sind,
ne?
Leipzig, ja. München, Leverkusen und Bremen, aber es soll ja auch ein Hot-Take
drei
sein.
Drei der
ne?
Top 4 sind da involviert gegen drei der Bottom 4.
Ja, deswegen habe ich mir das rausgeguckt. Ich gedacht, das wäre ganz schön. Und dann hast du mich jetzt hier voll überrascht mit deinem
Ja,
aber
es ist überrascht. Also wie gesagt, liest das eine ja das andere nicht aus. Ja, dann schauen wir mal, ob die Kellerkinder vor allem, die ganz down stehen, also St. Pauli hatte schon ein bisschen Puffer, ob die anderen drei so pünktlich zu Ostern...
Aber
so
St. Pauli hat jetzt ja auch wirklich ein kleines Problem, weil der Dauerläufer Jackson Irvine anscheinend verletzt ist. Da wurde noch nicht rausgegeben, wie schlimm.
Der kommentiert ja auch lieber, als dass er jetzt spielt.
Ja, das stimmt. Der Premier League hat er jetzt... Aber das klingt ja auch ein bisschen komisch mit irgendwie eine Stressreaktion im Fuß. Das kann ja von einem Ermüdungsbruch bis einfach nur ja ein bisschen gereizt alles sein. Und er ist ja der Spieler in der Bundesliga, der die meisten Kilometer abspult.
Das ist ein Irrwisch, der Irvine.
Deswegen kann man auch eine Stressreaktion im Fuß haben, wenn man immer durchspielt und am meisten läuft.
Und jetzt lass mich noch den Kehr ausmachen, ob die drei, die da ganz unten stehen, pünktlich zu Ostern so eine kleine Wiederauferstehung schaffen. In diesem Sinne.
Ich glaube, jetzt müssen wir auch wirklich in Osterwoche gehen. Ostern, das wird nicht mehr besser.
Und genieß hoffentlich sonnige Zeit mit der Family.
Ja, euch auch allen frohe Ostern. Genießt den Freitag, den spielfreien Freitag, den Karfreitag. Denn da wird nicht an Sport gedacht, sondern an was anderes. Zumindest momentan noch in Deutschland. Und ja, ich freue mich. Auf ein Ostern, was ich selber mit der Familie planen kann, das erste Mal ohne Leistungssport. Ist es nicht schön?
Mach's gut, Almut. Euch auch alles Gute. Bis dahin. Ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.